Das Thema heute Morgen lautet, wie das Christentum Europa gestaltete und veränderte. Europa wurde in unserer Zeit, besonders seit der 68er Revolution, 1968, entchristianisiert. Für große Massen leben wir heute in der nachchristlichen Zeit, in der postchristlichen Zeit. Gott soll aus Politik und Öffentlichkeit möglichst ausgeschlossen werden. Christliche Werte gehen mehr und mehr verloren und werden manchmal sogar öffentlich verhöhnt. Doch unser alter Kontinent wurde jahrhundertelang durch den christlichen Glauben geformt und geprägt. Wir fragen uns heute Morgen, worin bestand der Einfluss des Evangeliums? Was ist christlich an unserer kulturellen Vergangenheit? Wie wäre Europa ohne Christentum und ohne Bibel? So als Einführung habe ich gedacht, nehme ich Bezug auf einen kürzlich erschienenen Artikel, ein Essay in der Weltwoche vom 2.12.2010. Da schreibt Professor Beda Stadler, er ist Professor und Direktor des Instituts für Immunologie der Universität Bern. Er ist auch Mitglied des Beirats der Giordano Bruno Stiftung. Das ist eine sehr aktive atheistische Vereinigung, die für den Atheismus und die Verbreitung des Atheismus in unserer Zeit kämpft. Dieser Beda Stadler hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel Das christliche Kulturloch. Und da sagt er, das Christentum sei eine kulturelle Katastrophe gewesen, die erst durch die Aufklärungszeit im 18. und 19. Jahrhundert wieder gestoppt werden konnte. Das sei also ein tausendjähriges Kulturloch gewesen. Allerdings, wenn man aus der Sicht des Historikers seinen Artikel liest, ist man gerade in geschichtlicher Hinsicht etwas überrascht. Er schreibt zum Beispiel, die kulturelle Wiege der Menschheit sei bei den Assyrern gewesen. Er hätte wahrscheinlich schreiben wollen Sumerern. Die assyrische Kultur kam ja später. Und dann schreibt er, auf die assyrische Kultur sei dann die ägyptische gefolgt. Da hat er sich auch verirrt, denn die ägyptische war ja schon viel älter und früher, vor der assyrischen Blüte. Und dann schreibt er, dass zum Beispiel unsere Kultur, also unsere europäische Kultur ganz wesentlich aufbaut auf der griechischen Philosophie und dem römischen Recht, nicht aber auf Judentum und Christentum. Also diese Dinge wollen wir uns heute Morgen etwas genauer anschauen, ob er da recht behält. Als Einführung gehen wir in Gedanken 2000 Jahre in die Vergangenheit. Um die Zeitenwende wurde Jesus Christus am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika geboren. Er erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den kommenden Erlöser. Ich habe dieses Thema speziell ausgeführt in meinem Büchlein Der verheißene Erlöser. Man kann geschichtlich beweiskräftig nachweisen, dass diese Prophezeiungen in Jesus von Nazareth in Erfüllung gegangen sind. Ich möchte Bezug nehmen auf eine spezielle messianische Prophetie in Jesaja 49. Und da geht es um Europa im Alten Testament. Jesaja schrieb um 700 vor Christus und wir hören in Jesaja 49,1 die Stimme des Messias. Hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Vers 6. Ja, er, Gott, spricht, es ist zu gering, dass du, mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. An dieser Stelle wurde vorausgesagt, dass die Botschaft des Messias als Rettungsbotschaft einmal in der ganzen Welt verkündigt werden soll. Bis an das Ende der Erde. Der Ausdruck das Ende der Erde bezeichnet die Extremitäten des Festlandes auf Erden. Man bedenke, in Ezekiel 5,5 wird gesagt, dass für Gott in seiner Sicht der Welt Jerusalem und damit das Land Israel im Zentrum steht. Also, wenn wir auf der Weltkarte das Land Israel im Zentrum sehen, das ja sowieso speziell angeordnet ist am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, dann muss man von dort aus die Extremitäten des Festlandes sehen. Von da aus ist das Ende der Erde zum Beispiel Kanada, Alaska oder Südamerika, Südafrika und die Extremitäten im fernen Osten, Australien und so weiter. Also diese Botschaft sollte die ganze Welt erreichen, was ja tatsächlich geschehen ist im Verlauf der vergangenen 2000 Jahren, ist die Botschaft von Jesus Christus in jede Nation der Welt gekommen. Aber hier in diesem Abschnitt wird ein Erdteil besonders angesprochen. Hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Was ist das, die Iyim? Bei dem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 49,1 zumeist mit Inseln übersetzt wird, handelt es sich um einen interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet nämlich im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Das kann man nachlesen bei zwei der bedeutendsten Hebräischkenner des 19. Jahrhunderts, Keil und Delitzsch, in ihrem vielbändigen Kommentar zum gesamten Alten Testament, wird das erläutert in Band 1, Seite 134. Also, die Iyim als geografischer Begriff weisen speziell auf Europa hin. Hier in diesem NASA-Bild sehen wir da den afrikanischen Kontinent mit Ägypten, dann Asien mit dem Land Israel, Libanon, Syrien, hinauf bis nach in die Türkei. Und dann sehen wir hier das Festland von der Türkei her auf der europäischen Seite mit den vorgelagerten Inseln. Dieses Gebiet wird in der Bibel mit Iyim bezeichnet. Iyim kann also nicht die Insel Hawaii bezeichnen und andere im Pazifik, sondern dieser Bereich, das ist wirklich das alttestamentliche Wort für Europa. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt im Alten Testament, wo der Begriff Iyim vorkommt. Übrigens zum ersten Mal in 1. Mose 10, Vers 5, wo es geht um die Nachkommen Noahs, die Japhetiten, die ausgewandert sind von Babel nach Europa und Europa besiedelt haben. Also Japhet ist der Vorfahre zum Beispiel der Germanen und Kelten. Nun zurück zu Jesaja 49,1. Der Messias soll ein Licht sein für alle Völker. Und wir wissen, in den vergangenen 2000 Jahren haben Millionen von Menschen aus allen 5 Kontinenten Jesus Christus als ihren persönlichen Retter angenommen. Aber in Jesaja 49 wird ein Teil der Erde ganz besonders angesprochen. Der Messias spricht Europa direkt an. Hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Warum ist Europa speziell angesprochen? Warum vor Asien? Warum vor Afrika? Die Botschaft des Messias ausgehend von Jerusalem im Land Israel hätte ja gerade so gut Asien zu dem bedeutenden christlichen Kontinent machen können. Aber es ist nicht geschehen in den vergangenen 2000 Jahren. Das wäre auch denkbar gewesen mit Afrika, aber es ist nicht so gewesen. Aber mit Europa ist es so gewesen. Und so weist die Bibel prophetisch darauf hin, dass Europa im Blick auf den Messias eine ganz besondere Rolle spielen würde. Man könnte sagen, als messianischer Kontinent. Wenn man das zurück übersetzt, messianisch heißt im Griechischen christlich. Christianos heißt messianisch. Also der christliche Kontinent ist der messianische Kontinent. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, kam bereits im ersten Jahrhundert nach Europa. Natürlich auch nach Asien, auch nach Afrika. Aber für Europa sollte es eine ganz besonders nachhaltige Bedeutung haben. Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang die Missionsreisen des Apostels Paulus. Man denke an all die Gemeinden, die er gegründet hat in Europa, wie Philippi, Thessalonich, Korinth und so weiter. Aber bereits nach Pfingsten im Jahr 32 nach Christus gingen offensichtlich Juden, die damals zum Glauben an den Messias gekommen waren, wieder heim nach Rom. Denn es waren ja Juden damals für das Pfingstfest da aus der gesamten damaligen Welt und ebenso aus Europa. Und die haben offensichtlich das Evangelium bereits nach Rom gebracht, bevor der Apostel Paulus kam, denn die Gemeinde in Rom wurde nicht durch ihn gegründet. Obwohl er an diese Gemeinde den Römerbrief schrieb, aber die war schon längst gegründet und wohl eben durch bekehrte Juden ab der Zeit von Pfingsten 32 nach Christus. Als die frohe Botschaft von Jesus Christus in die Welt Europas eindrang und damit in die Kultur der Griechen und Römer und dann auch der Germanen und Kelten, da prallte das Evangelium auf gewaltigen Widerstand. Hier einige ganz wichtige Widerstände. Bollwerke gegen das Evangelium. Einerseits die gesamte Götterwelt der Griechen und Römer. Das war ein gewaltiger Kontrast, völlig unvereinbar mit dem Evangelium. Dann zweitens der Kaiserkult, die Verehrung des Kaisers als Gott, wurde von den Christen grundsätzlich und eindeutig abgelehnt. Da machten sie keine Kompromisse. Weiter der Okkultismus und die Esoterik, die so verbreitet waren in der alten Welt, war auch ein totaler Kontrast. Dazu kommt der religiöse Pluralismus. Man war vor 2000 Jahren im Bereich des Römischen Reiches sehr, sehr tolerant in dem Sinn, dass man glauben konnte, was man wollte. Allerdings, man musste dem Kaiser opfern, ihn als Gott verehren. Das war vorgeschrieben. Aber daneben konnte man jede Religion ausüben, die man wollte. Und es war so, dass viele Leute zu mehr als einer Religion gehörten. Viele waren eben Verehrer der römischen Götter mit Jupiter und so weiter. Aber gleichzeitig waren sie Mitglieder eines Geheimbundes, der asiatische Gottheiten verehrte. Das war für sie kein Problem und darum verstanden die Römer auch nicht, warum die Christen keinen Kompromiss eingehen konnten. Für sie war klar, ihr dürft Christen sein, aber ihr müsst dem Kaiser opfern. Das gehört einfach zur politischen Loyalität gegenüber dem Reich. Aber das konnten die Christen nicht akzeptieren, denn das war ja schon im Widerspruch zum ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Philosophie der Griechen und Römer war auch ein totaler Kontrast zum Christentum, zur Bibel, zum Evangelium. Und eine weitere Festung gegen das Evangelium war die heidnische Unmoral und Perversion, die überall gegenwärtig war. Und auch die Welt der Grausamkeit. Die römisch-griechische Welt war eine Welt der Grausamkeit. Abtreibung war verbreitet und so auch Kindstötung, Kindsaussetzung. Und dann die Gladiatorenspiele nach dem Prinzip Brot und Spiele. Man hat zu essen und man hat Unterhaltung. Da wurden aber Tausende von Menschen in den Arenen abgeschlachtet. Da flossen Ströme von Blut und das war einfach zur Unterhaltung der Menschen da. Ich möchte im Zusammenhang mit den Missionsreisen des Apostels Paulus drei Städte herausgreifen, die gerade je ein Bollwerk waren von diesen Bollwerken, die ich vorhin gerade erwähnt habe. Paulus kam in Apostelgeschichte 17 beschrieben nach Athen. Das war die Hochburg der Philosophie. Überall war man stolz auf Philosophie, aber Athen war die Hochburg. Und Paulus wurde dort konfrontiert mit den Epikuräern und Stoikern. Er hat auch die berühmte Rede auf dem Areopag gehalten, wo er Bezug genommen hat auf diese philosophischen Gedanken der Epikuräer und Stoiker und so weiter. Aber später im Kolosserbrief schreibt dieser Paulus, Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch leeren Betrug. Nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, das heißt nach den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Da sehen wir diesen Gegensatz Philosophie und Evangelium. Der Apostel Paulus kam in Apostelgeschichte 18 beschrieben, auch nach Korinth. Korinth war die Hochburg der Unmoral und Perversion. Die ganze alte Welt war charakterisiert durch Unmoral. Aber schlimmer als Korinth ging es nicht mehr. Es gab auch im Griechischen ein Verb, Korinthiazestai, das heißt korinthisch leben, und war gleichbedeutend mit Unmoral, pervers leben. Dort entstand eine Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, und der Apostel Paulus muss gerade in 1. Korinther 5 bis 7 besonders auf diese Probleme der Unmoral eingehen. In 1. Korinther 6, Vers 18 lesen wir, flieht die Hurerei, griechisch Pornaia, bezeichnet im neutestamentlichen Griechisch jeden Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also vor, daneben, Ehebruch, aber auch Homosexualität, alles ist eingeschlossen. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Der Apostel Paulus kam auch nach Ephesus in der heutigen Türkei. Aber wie gesagt, das Wort Iyim bezeichnet ja alles von der Türkei bis nach Spanien. Ephesus war die Hochburg des Okkultismus. Überall war Magie und Aberglaube verbreitet. Aber schlimmer als in Ephesus ging es nicht mehr. Dort wurde auch speziell die Artemis der Epheser verehrt. Diese Göttin war eine Totengöttin und man sagte, dass ihre schwarze Magie stärker sei als alle andere schwarze Magie. Und der Apostel Paulus schreibt der in Ephesus entstandenen Gemeinde später, 2 Vers 2, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Paulus spricht in diesem Brief nicht über Artemis, aber er spricht über den Satan. Denn er nennt den Fürsten der Gewalt der Luft, der Geist, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Wir wollen jetzt noch das Urteil des Römerbriefes anschauen über die heidnische Welt. Da wird so eindrücklich beschrieben, wie es genau damals zu und her ging in dieser Gesellschaft, in die das Evangelium hineinkam in Europa. Nicht nur in Europa, aber gerade in Europa. Römer 1, Vers 24. Da schreibt Paulus über die Völker, die Gott nicht kennen und keine Bibel haben. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, also auch gleicherweise die Männer den natürlichen Gebrauch der Frauen, der Frau verlassend, in ihrer Wohllust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfingen. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, Eltern, Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe. Dieser Ausdruck übersetzt mit ohne natürliche Liebe meint im Griechischen speziell Liebe zwischen Eltern und Kindern. Unbarmherzige, die, wiewohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die solches Tun des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Nun werden wir heute Morgen sehen, wie das Evangelium einen gesegneten Einfluss auf Europa hatte. Europa formte und veränderte. Ein Europa, das aus diesem Zustand, wie in Römer 1 beschrieben war, herausgekommen ist. Aber nun ist etwas ganz wichtig. In 2 Thessalonicher 2 beschreibt Paulus das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Dieses Geheimnis beschreibt die Zeit der Gemeinde, der Kirche hier auf Erden. Bis zur Wiederkunft Christi, am Tag Christi, wenn Jesus Christus als Richter der Welt auf dem Ölberg wiederkommen wird. Nun, das Evangelium sollte einen verändernden Einfluss haben, aber gleichzeitig würde Gesetzlosigkeit sich innerhalb der Christenheit ausbreiten. Das Böse sollte sich ausbreiten, sagt 2. Thessalonicher 2, hin zu einem Höhepunkt. Kurz vor der Wiederkunft Christi als Richter der Welt würde der Antichrist kommen, der den Abfall vom Evangelium zu einem Höhepunkt führen würde. Und bevor der Antichrist kommen würde, würde in der Christenheit ein allgemeiner Abfall von Gott und seinem Wort stattfinden. Und so ist es wichtig, wenn wir Europa anschauen, wir werden sehen, in der Geschichte der Christenheit sehen wir dieses Vorangehen und Wachsen der Gesetzlosigkeit einerseits, aber auch dieses Wachsen und Vorangehen des verändernden und erneuernden Evangeliums. Das gibt am Schluss diese Doppelgesichtigkeit des Christentums. Und der Herr Jesus selber hatte ja in Matthäus 13 in den Gleichnissen vom Reich Gottes vorausgesagt, dass es zu einer totalen Vermischung kommen würde. Im Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen erklärt er, der Weizen stellt auf dem Acker die wahren Gläubigen dar. Aber da wird Lolch, das ist ein Unkraut, das dem Weizen ähnlich sieht, aber erst bei der Ausreifung wirklich klar unterschieden werden kann von Weizen. Und so wird dieser Lolch dazwischen gesät durch einen feindlichen Menschen. Und der Herr Jesus erklärt, die Christenheit im Reich Gottes würde eine Vermischung sein von echten und falschen Christen. Aber wichtig, im Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2 erklärt der Apostel Paulus, dass der Heilige Geist als Kraft da sein würde und er würde gegen die Ausbreitung der Gesetzlosigkeit wirken. Aber schließlich wird er dann weggehen bei der Entrückung der Gemeinde und dann wird die Gesetzlosigkeit im Antichristen zum absoluten Höhepunkt kommen können. Also die Endzeit nach der Bibel ist die Zeit, wenn das jüdische Volk aus aller Welt zurückkehrt, in der Epoche, bevor Jesus Christus wiederkommt als Richter der Welt. Und so können wir sagen, die Endzeit ist ab 1882 bis heute und auch morgen, geht darüber hinaus. Das ist die Endzeit. Und in dieser Epoche, die nach den Propheten eben gekennzeichnet ist durch das Rückkehren der Juden, das hat begonnen mit der ersten Einwanderungswelle 1882, da sollte der große Abfall kommen, der dann schließlich zum Kommen des Antichrists führen würde, nach der Entrückung, wenn der Heilige Geist bei der Entrückung weggehen wird. Aber wir leben jetzt gerade in dieser Epoche davor, wo dieser Abfall und diese Vollendung der Gesetzlosigkeit zu einem Höhepunkt kommen würde. Und so sagte der Apostel Paulus voraus, in dieser letzten Zeit der Christenheit werden all diese Dinge des Heidentums aus Römer 1 wieder neu hervorkommen. Nicht wahr, wenn Leute sagen, so, das war so zu hören in der Zeit nach 1968, als man die antiautoritäre Erziehung propagierte und so weiter, und man plötzlich merkte, wie diese Kleinen plötzlich nicht mehr wussten, was Gehorchen heißt, dann sagte man, ja, das hat es schon längst auch früher gegeben. Man kann bei den Griechen nachlesen, Klagen über Kinder, die nicht gehorchen. Das ist gar nichts Neues. Die Bibel sagt ja das, dass es in der Zeit der Antike so war, aber dass es in der Endzeit wiederkommen würde. 2 Timotheus 3, Vers 1 und folgende. Und man beachte, da kommen Wörter exakt genau gleich vor, gleiche Vokabeln, die man in Römer 1 findet. Aber hier im Zusammenhang mit der abgefallenen Christenheit. Und das hat besonders Bedeutung für Europa, weil Europa der christianisierte Kontinent sein sollte. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen, das ist also nicht der Weltuntergang, sondern die letzten Tage sind die letzten Tage vor, am Ende dieser langen Epoche zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Übrigens, Selbstverliebtheit gilt heute als ein Megatrend unserer Gesellschaft. Man spricht hier von Trends und in der Trendforschung, aber dann von Megatrends. Und ein Megatrend ist Eigenliebe. Es beginnt hier gleich mit dem eigenliebig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig oder arrogant kann man übersetzen. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, und man kann auch übersetzen, gottlos, frevelhaft, greuelvoll, ohne natürliche Liebe. Das ist wieder dieses Wort Astorge, das wir schon aus Römer 1 kennen. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, und man kann auch übersetzen, ohne Selbstbeherrschung, grausam oder brutal. Das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, man kann auch übersetzen, roh oder wild. Aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Wir sehen in dieser ganzen Aufzählung, beginnt es mit Liebe und es endet mit Liebe. Aber es gibt verschiedene Arten von Liebe. Das hier am Anfang ist Eigenliebe, Selbstverliebtheit, und am Schluss ist es Liebe zum Vergnügen. Auch absolut kennzeichnend für unsere hedonistische Zeit, die eben den Sinn des Lebens in der Unterhaltung und dem Vergnügen sucht. Nun, diese Endzeit im Urteil von 2. Petrus 3. Petrus schrieb aus seiner Todeszelle über die letzten Tage, 2. Petrus 3, Vers 17, ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Das hier mit ruchlos übersetzte Wort lautet im Griechischen Athesmos. Das heißt Gesetzesverächter, Gesetzeswidriger, Sittenwidriger, Gesetzloser, Ungerechter. Und wenn man denkt an die ganze Unmoral seit der 68er-Bewegung mit Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie, steigende Gewaltbereitschaft, Abtreibung, Gottlosigkeit, Okkultismus in Verbindung mit der New Age-Bewegung, Drogenmissbrauch und steigende Kriminalität, dann versteht man, was dieses Atheismus bedeutet. Nochmals, ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Da sehen wir, die wahren Christen werden gewaltig in Gefahr sein in der Endzeit, durch diesen Abfall innerhalb der Christenheit mitgerissen und beeinflusst zu werden. Und das Heilmittel folgt im letzten Vers. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Wer sich mit Jesus Christus und seiner Herrlichkeit beschäftigt, der kann eben diese Beeinflussung überwinden. Weil das Herz, das Innere erfüllt und eine Befriedigung gibt, die all das, was uns in unserer Gesellschaft als Vergnügen angeboten wird, eben als das erscheinen lässt, was es ist, leer und hohl. Nun wollen wir verschiedene Punkte zusammen anschauen, wie das Christentum in die europäische Welt hineingekommen ist und sie verändert und geformt hat. Ich habe bereits darauf hingewiesen, es war eine Welt der Grausamkeit. Wenn also Beda Stadler schreibt, unsere Kultur heute baut auf der römisch-griechischen Kultur und nach dem Unterbruch des Christentums kommen wir wieder auf das zurück, dann würde das heißen, wir kommen zurück zu dieser Kultur der Gewalt. Und zwar ganz besonders Gewalt gegen Kinder. Es gab im Römischen Reich eine weit verbreitete Praxis der Kindstötung, die eingesetzt wurde als Familienplanungsmittel. Und es wurde auch in umfangreichem Maß abgetrieben, indem man Säfte braute mit Giftstoffen, die eben zur Abstoßung der Leibesfrucht führten, der Kinder im Mutterleib. Und was auch sehr verbreitet war, man setzte die Kinder einfach aus. Man kennt ja die Sage von Romulus und Remus, den Gründern von Rom, die waren ja auch ausgesetzt. Aber das ist nicht nur einfach so eine sagenhafte Sache, sondern das war sehr, sehr verbreitet. Die unerwünschten Kinder wurden einfach ausgesetzt irgendwo und konnten dann sehen, wie sie überleben. Und es kommt dazu, das Ganze war sogar im römischen Recht verankert, denn in dem berühmten Zwölftafelgesetz der Römer wurde gesagt, dass missgebildete Säuglinge getötet werden sollen. Aber merken wir, wie in unserer heutigen Zeit diese Dinge wieder kommen. Denn seit dem Beginn der Liberalisierung 1973 in den USA, danach kam Italien, Frankreich und danach kam ein Land nach dem anderen dazu. Seit 1973 bis heute sind weltweit über 1 Milliarde Babys getötet worden im Mutterleib. Das ist das größte Blutbad der ganzen Weltgeschichte. Die Christen waren grundsätzlich gegen Kindstötung, gegen Abtreibung und gegen Kindsaussetzung. Für sie war klar, der Mensch ist ja im Bild Gottes erschaffen worden. 1. Mose 1,27. Und darum darf man ihn nicht antasten. In 1. Mose 9 wird weiter gesagt, dass der Mörder den Tod verdient hat, weil er einen Menschen umgebracht hat, der ja im Bild Gottes erschaffen worden ist. Also die Unantastbarkeit des Lebens wird in 1. Mose 9 gerade begründet mit der Tatsache, der Mensch im Bild Gottes erschaffen. Die Christen kannten Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder Mensch, der zu dieser Welt gehört, ist von Gott geliebt. Und Gott war bereit, das Höchste zu geben, seinen Sohn. Und das war nicht eine kollektive Liebe, denn Es heißt, damit jeder, der an ihn glaubt. Es geht um den Einzelnen, der gerettet wird durch den Glauben an den Sohn Gottes. In Matthäus 19, Vers 14 sagt der Herr Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und ganz grundsätzlich, schon in den 10 Geboten, stand in 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht töten. Übrigens, das hebräische Wort Razach bedeutet illegales Töten. Manchmal wird die Frage gestellt, ja, wie kommt es dann? Im Alten Testament gibt es doch die Todesstrafe und so weiter. Und es gibt auch Kriege, die erlaubte Kriege waren. Man denkt an Josua. Aber das ist eben wichtig, das ist nicht das Wort zum Beispiel Harak, das ganz allgemein Töten bedeuten kann, sondern Razach, das illegale Töten. Im Deutschen haben wir ein Wort dafür, Morden. Also der Sinn ist, du sollst nicht töten, der Sinn ist, du sollst nicht morden. Matthäus 18, Vers 5, da sagt der Herr Jesus, wer irgendein solches Kindlein aufnehmen wird, nimmt mich auf. Hier zeigt der Herr Jesus sogar den Wert der Adoption. Und er beschreibt die Adoption als so etwas Großartiges, dass wer ein Kind so bei sich aufnimmt, nimmt ihn selber auf. Und darum haben die Christen auch in der Zeit der Verfolgung durch die Römer, die ja dauerte vom 1. Jahrhundert unter Nero bis zur konstantinischen Wende 313, da haben Christen eben ausgesetzte Kinder bei sich aufgenommen und haben sich darum gesorgt. Sie haben Waisenkinder versorgt. Und damit haben sie auch das Unverständnis und sogar den Hass der Gesellschaft auf sich gezogen. Aber für sie war klar, der Herr Jesus hat das klar gezeigt, der Wert der Adoption. Im 4. Jahrhundert wird das Christentum schließlich Staatsreligion. Es kam ja zu dieser gewaltigen politischen Wende im Römischen Reich. Valentinian, der Erste, verbietet als erster Kaiser im Römischen Reich im Jahr 374 Abtreibung, Kindstötung und Kindesaussetzung. Also hier kann man das historisch ganz klar festmachen, das war in der alten Welt eben nicht per Gesetz verboten. Und so wurde das durch den Einfluss des Evangeliums zum Gesetz im Römischen Reich. Ich habe schon gesagt, Christen haben ausgesetzte Kinder bei sich aufgenommen. Und ab dem 4. Jahrhundert, als man nicht mehr verfolgt war, konnte man das in größerem Rahmen organisieren. Und so wurden sogar Waisenhäuser eingerichtet. Nun gehen wir zu einem zweiten Punkt. Die Christen waren nicht nur gegen Kindstötung, sondern auch gegen Gladiatorenspiele. Wie schon angedeutet, während Hunderten von Jahren belustigten sich die Römer an blutigen Gladiatorenspielen. Und wer waren diese Gladiatoren? Das waren zumeist Sklaven oder Kriegsgefangene. Menschen ohne jede Würde und ohne Wert. Das konnte also sein, dass man 10.000 Kriegsgefangene gemacht hat in einem Krieg und dann kamen die als Gladiatoren in die Arenen. Und dabei starben dann vielleicht etwa 5.000 im Kampf und weitere an den schweren Verwundungen und andere überlebten. So war das. Und die Menschen erfreuten sich an diesen Spielen. Tertullian, ein Rechtsanwalt, der sich bekehrt hatte, er lebte um 200 nach Christus, schrieb viele Bücher. Eines heißt De Spectaculis, also über die Schauspiele. Und er sagt, Christen gehen nicht an Schauspiele. Also nicht nur, er war nicht nur gegen Gladiatorenspiele, sondern überhaupt diese Art von Unterhaltung in den Theatern, das ist nichts für Christen. Und er schreibt ausdrücklich gegen diese blutrünstigen Spiele mit den Gladiatoren. Theodosius, der Kaiser Theodosius I., 379 bis 395, also in der Zeit, als das Christentum dann eben zur Staatsreligion wurde, schaffte die Gladiatorenspiele im Osten ab, im Oströmischen Reich. Und Honorius, Kaiser Honorius, um 404 schafft das auch im Westen ab. Aber wenn wir denken, mit der Erfindung des Films in unserer Zeit, kann man sagen, im weitesten Sinn, ist die Unterhaltung an Gewalt wieder ein Thema Nummer eins geworden. Ich weiß, es geht ja nicht darum, dass man in den Nachrichten etwas Wichtiges erfährt, sondern es geht darum, dass man eben Gewalt als Unterhaltungswert wahrnimmt. Es gab aber weitere Reformen. Kaiser Konstantin der Große, der ja ab dem Beginn des 4. Jahrhunderts an die Macht kam, er verbot auch die Markierung von Gesichtern mit Brandeisen. Das war üblich, dass Sklaven eben ein Brandeisenmerkmal auf das Gesicht bekamen. Oder auch Kriminelle und auch Bergwerksarbeiter. Und Konstantin begründete eben, der Mensch erschaffen im Bild Gottes, das geht nicht, wenn man sein Gesicht verunstaltet durch ein Brandeisen. Eine weitere Reform, die hier zu nennen ist, stammt von Kaiser Konstantius II. Das war ein Sohn von Konstantin, 337 bis 361. Er forderte und richtete ein getrennte Gefängniszellen für Frauen und Männer. Das ist für uns ja völlig normal, dass es Frauengefängnisse gibt und Männergefängnisse. Das ist eine Errungenschaft des Christentums. Und da muss ich ja vielleicht nicht unbedingt erklären, die Frauen in diesen Gefängniszellen, das waren die Opfer der Kriminellen. Also man stellt sich nicht vor, was da geschehen war und als normal angesehen wurde. Aber das wurde durch den Einfluss des Evangeliums so gründlich und grundsätzlich verändert. Ein weiteres, drittes Thema, das auch immer noch mit dem Thema Welt der Gewalt zu tun hat, ist das Thema Selbstmord. Die Christen waren gegen Selbstmord. Aber zahlreiche Philosophen und Schriftsteller, besonders Stoiker, stellten in der alten Welt den Selbstmord als etwas Rühmliches dar. Für die Römer war also die Möglichkeit zum Selbstmord in bestimmten Umständen ein großartiges Vorrecht. Nun, in unserer Zeit ist das alles wieder gekommen. Mit diesen Selbstmordorganisationen wie Exit und so weiter. Und die Schweiz ist da eine schlimme Vorreiterin. Aber die Christen sagten, das ist grundsätzlich falsch. Selbstmord ist keine Möglichkeit. Und da äußerten sich schon Clemens von Alexandria in den frühen Jahrhunderten, Lactantius, Gregor von Nazianz, Eusebius von Caesarea, Augustinus. Sie verurteilten Selbstmord. Man beachte, heute, wenn so in den Medien über Selbstmord gesprochen wird, findet man nie das Wort Selbstmord. Ich habe das natürlich ganz bewusst gewählt. Man spricht von Selbsttötung oder Suizid. Aber das Wort Mord musste raus, denn Mord bedeutet im Deutschen illegales Töten. Eben, Razzach. Und so will man das eben nicht mehr als Mord bezeichnen, sondern nur noch als Tötung. Und die Christen müssen ganz klar von Selbstmord sprechen. Auf der Synode von Elvira 306, auf der christlichen Synode, wurde Selbstmord als eine Sünde an den Pranger gestellt. Im Konzil von Arles 452 wurde erklärt, Selbstmord gehe auf dämonische Mächte zurück. Damit wurde also der Selbstmord wirklich klar an den Pranger gestellt und nicht als Möglichkeit in ausweglose Situationen hingestellt. Und wenn man in der Bibel dem Thema nachgeht, sieht man, der Selbstmord ist immer im Zusammenhang mit ganz negativen Beispielen. Man denke an den Selbstmord des Judas Man denke an den Selbstmord von König Saul, der von Gott verworfen wurde und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele. Und auch da galt eben 2. Mose 20, Vers 13, du sollst nicht morden, töten. Wir haben bereits gesehen, dass Unzucht in der alten Welt ein Bollwerk gegen das Evangelium war. Und so wollen wir viertens anschauen, wie die Christen gegen Unzucht waren. Aber zuerst muss ich erklären, in der römischen Welt gab es einen fortschreitenden Zusammenbruch der Sexualmoral seit dem Ende des Punischen Krieges. Das war 146 vor Christus. Später schreibt Tacitus, ein Geschichtsschreiber des ersten Jahrhunderts nach Christus, in seinen Annales 334, eine keusche Ehefrau habe Seltenheitswert. Also das zeigt uns, was da geschehen ist in der Gesellschaft. Und man kann das Römische Reich bezeichnen als eine sexbesessene Gesellschaft. Das kann man alles aus der Literatur und auch aus der Malerei belegen. Ehebruch, vorehelicher Verkehr, Homosexualität und auch Pädophilie, Prostitution waren an der Tagesordnung. Unzucht war Thema in Theater, Kunst und Literatur. Und nun ganz wichtig, es gab kein kulturelles, moralisches Verbot für vorehelichen Verkehr. Kein moralisches Verbot für Ehebruch, da muss ich allerdings sagen, des Mannes. Und zwar kommt das von daher, die Römer betrachteten die Ehe einfach als einen politisch zweckdienlichen Bund zwischen Mann und Frau. Und zwar so, dass die Frau schlicht das Eigentum des Mannes war. Aber nicht umgekehrt. Wenn eine Frau Ehebruch beging, dann hat sie quasi das Eigentumsrecht des Mannes verletzt. Und deshalb konnte sie bestraft werden. Aber der Mann konnte grundsätzlich nicht Ehebruch begehen. In der römischen Auffassung. Es ist pervers, aber das war so. Also, aber es gab kein kulturelles, moralisches Verbot für Ehebruch des Mannes, für Prostitution, Homosexualität, Pädophilie und selbst nicht für Sodomie. Das ist Verkehr mit Tieren. Also wir sehen, die heutige Gesellschaft verurteilt bei uns noch Pädophilie. Wobei es bereits Stimmen gibt, die versuchen, das gesellschaftsfähig zu machen, unter bestimmten Umständen. Da wird bereits gekämpft. Aber die alte Welt war in dem Sinn also moderner als unsere moderne Welt. Denn das war nicht verboten. Zum Beispiel der berühmte Philosoph Plato war ein Pädophiler. Die Christen hatten eine ganz andere Sicht der Ehe durch die Offenbarung der Bibel. In Hebräer 13, Vers 4 steht, die Ehe sei geehrt in allem. Also in allen Aspekten, die zum Eheleben gehören. Das sei alles geehrt. Und damit wurde eigentlich auch schon von Anfang an geklärt, dass die Sexualität in der Ehe nicht etwas Minderwertiges ist, sondern von Gott gegeben. Und so wie alle Aspekte der Ehe geehrt werden sollen, so muss auch dieser Aspekt eben geehrt werden. Und dazu hat Gott in seinem Wort auch das Hohelied gegeben, das eben gerade diesen Bereich als ein Geschenk Gottes, aber eben nur für den Bereich der Ehe gegeben hat. Nochmals, die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten. Hier wird also ganz grundsätzlich gesagt, wer Unzucht begeht und wer die Ehe bricht, wird von Gott gerichtet. Und sehen wir, hier steht nicht und Ehebrecherinnen, sondern Ehebrecher. Also der Mann kann Ehebruch begehen. Das war im totalen Widerspruch zur Gesellschaft damals. Und so kann man sagen, das Christentum führte zu einer Wiederherstellung der Würde der Ehe, der Würde von Mann und Frau im Zusammenhang mit Sexualität. Hier als Illustration habe ich da einen Onyxstein mit zwei Ehepaaren aus der Kaiserwelt der Römer verwendet. Links sieht man den Kaiser Claudius und seine Frau Agrippina Minor. Das war seine vierte Frau. Nun gehen wir weiter zum Thema fünftens, die Frau. Im Römischen Reich, haben wir gesehen, setzte man oft kleine Kinder aus. Aber besonders gefährdet waren die Mädchen. Also neugeborene Mädchen wurden besonders oft getötet oder ausgesetzt. Das zeigt uns den Wert der Frau in der alten Welt. Also wenn, wie gesagt, in diesem Artikel in der Weltwoche gesagt wird, unsere moderne Kultur fuße auf der Kultur der Römer und Griechen. Dankeschön. Frauen waren nicht zu Tisch, wenn der Mann Gäste hatte. Im 12-Tafel-Gesetz der Römer, in Punkt 4, geht es um die Patria Potestas, also um die Macht des Familienvaters. Der Ehemann besitzt Zucht- und Tötungsgewalt über die Kinder und auch über die Frau. Also das heißt, der Mann hatte auch die Möglichkeit, die Frau zu misshandeln und zu bestrafen. Also wenn unsere Gesetze auf den römischen Gesetzen einfach so aufgebaut sind, ohne Revision, auch da, Dankeschön. Er konnte zwar die Ehefrau nicht für irgendwelche Gründe töten, nur für Ehebruch. Aber da konnte er das ausführen, da musste er nicht vor Gericht gehen. Und für andere Fälle, da musste noch einen Familienrat einberufen. Dann konnte er sie auch für andere Gründe töten. Die Frau hatte in dieser Rechtsordnung wenig bis keine Eigentumsrechte. Und auch nur ein begrenztes Erbrecht. Ein Beispiel, ein fehlender Schleier in der Öffentlichkeit konnte ein Scheidungsgrund sein. Und wir sehen, wie das Evangelium das vollkommen anders darstellt. Der einzige Grund für eine von Gott anerkannte Scheidung ist nach Matthäus 5 und Matthäus 19 vollzogener Ehebruch. Der einzige Grund. Weiter gab es im Römischen Reich kein Scheidungsrecht für Frauen. Also wenn der Mann untreu geworden war, gab es für die Frau keine Scheidungsmöglichkeit. Nur für den Mann. Aber in Markus 10 spricht der Herr Jesus tatsächlich über den Fall, wenn die Frau den Mann entlässt. Aber eben, der Herr lässt nur diesen Grund der vollzogenen Unzucht gelten. Der berühmte römische Schriftsteller Seneca schreibt in seinem Buch De Ira über den Zorn, 1,190, der Zorn sei typisch weiblich und kindisch. Ich muss sagen, schon bei den alten Griechen gab es diese ganz negative Sicht der Frau, dass die Frau grundsätzlich einen schlechten Charakter hat. Aber bei den Römern finden wir das im Prinzip auch. Und der römische Schriftsteller Juvenal in seinen Satiren 6,457 sagt, Frauen sind zu allem fähig. Hätte er gesagt, Frauen und Männer sind zu allem fähig, dann würde das der Bibel entsprechen. Denn die Bibel sagt, dass der Mensch eine verdorbene, sündige Natur hat und grundsätzlich zu allem fähig ist. Aber das ist Doppelmoral. Frauen sind zu allem fähig. Und der Herr Jesus wandte sich ganz klar gegen jegliche Doppelmoral, als diese Ehebrecherin in Johannes 8 vorgeführt wurde und gesteinigt werden sollte, da ist der Herr nicht darauf eingestiegen. Sie wurde ja auf der Tat erwischt. Und da stellte sich grundsätzlich die Frage, und wo war der Mann? Das ist Doppelmoral. Und das akzeptiert der Herr nicht. Also keine unterschiedlichen Beurteilungen für Mann und Frau. Es gab bei den Römern kein Wahlrecht bei der Verheiratung. Also die Frau, und das war meistens waren das eben Kinder, die wurden von den Eltern mit jemandem zusammengestellt. Also Kinderbräute waren sehr verbreitet und so war es üblich, dass der Mann oft 10 Jahre und mehr älter war als die Ehefrau. Das ist nicht etwas, was biblisch grundsätzlich nicht gehen würde, nicht wahr? Abraham war auch 10 Jahre älter als Sarah. Aber es ist nicht unbedingt das Übliche. Aber dort war es sehr üblich. Das zeigt eben, wie die Frau nicht gesehen wurde als ein Gegenüber, wie im Schöpfungsbericht, wo Gott für Adam eine Hilfe ihm entsprechend, kenegdo, gleichsam ihm gegenüber, schafft. In der Bibel ist es so ganz anders. Der Ehemann soll sich der Frau hingeben und sie lieben wie Christus, bis in den Tod. Epheser 5, 22 bis 33. Wenn wir das sehen, diese Sicht der Ehe, die dort eben in Vergleich gestellt wird mit dem Verhältnis von Christus und seiner Gemeinde, für die er sein Leben hingegeben hat am Kreuz, dann sehen wir das. Das ist hellstes Licht auf schwarzem Hintergrund. Und denken wir an das Lob der tugendhaften, gottesfürchtigen Frau in Sprüche 31, 10 bis 31. Dieser Abschnitt ist die Krönung des Weisheitsbuches der Sprüche. Es ist sogar ein Akrostichon. Es sind 22 Verse und es geht schön mit den Anfangsbuchstaben der Verse, dem Alphabet im Hebräischen entlang. Und so wird die Würde und der Wert der Frau schon im Alten Testament so beschrieben. Denken wir an den Herrn Jesus, wie er mit der Samariterin umgegangen ist in Johannes 4. Denken wir daran, die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Und Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 7, er mahnt die Ehemänner im Blick auf die Frauen, ihnen Ehre gebend. Das ist ein göttliches Gebot. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Weitergeben. Gepriesen seist du dafür. Amen.